Ja, ich grüße Sie herzlich heute Morgen zu diesem weiteren Text aus dem Epheserbrief. Also, wie Sie alle schon mitbekommen haben, es geht heute Morgen um die Größe der Gnade Gottes. Wie groß ist unser Bewusstsein für Gottes Gnade? Also Paulus meint in seinem Schreiben an die Gemeinde in Ephesus, hier in diesem Text, den wir gerade gehört haben, er meint tatsächlich, dieser Gemeinde dort in Ephesus die Augen öffnen zu müssen für den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Er sagt tatsächlich überschwänglichen Reichtum. Und er wiederholt dieses Wort in diesem Textabschnitt gewissermaßen, dass er in dem vorigen Textabschnitt, wo es über die überschwängliche Größe des Herrn Jesus und seine Kraft ging, er wiederholt dieses Wort, und dieses Wort verbindet eigentlich auch diese beiden Textabschnitte im Epheserbrief. Also, mit anderen Worten, brauchen wir einen solchen Augenöffner. Also die Epheser brauchten ihn anscheinend. Ja. Wie stark, also frage ich nochmals, ist unser Eindruck von Gnade in unserem Leben? Ganz persönlich in deinem Leben. Oder denkst du eher spontan, mir ist eigentlich nichts geschenkt worden in meinem Leben? Oder ich frage mal ganz kritisch, wie sehr haben wir fromme Christen uns eigentlich an die Gnade Gottes gewöhnt und sehen gar nichts Überschwängliches mehr darin? Also, wir wissen, alles ist Gnade, wunderbar, Amen. Okay. Wie sehr ist das noch überschwänglich? Ich möchte, der Text ist sehr dicht, sehr kompakt. Ich kann den nicht in 35 Minuten hier ganz entfalten. Ich möchte uns einige wichtige, die zentralen Dinge aus diesem Text herausgreifen. In einer Bibelstunde, da könnte man Vers für Vers mal vorgehen. Hier in einer Predigt versuche ich, die Schwergewichte dieses Textes uns hier vor Augen zu stellen. Und zwar unter drei Fragen. Erstens, was macht uns eigentlich die Gnade Gottes klein? Deshalb zweitens das Gegenteil. Was macht eigentlich uns die Gnade Gottes groß? Darum geht es ja hier. Und noch eine dritte Frage, ganz praktischer Art. Wie bleibt eigentlich Gottes Gnade in uns lebendig? Also ursprünglich, gegenwärtig, präsent. Zum Ersten, was macht uns Gottes Gnade eigentlich klein? Nun, mit der Zeit gewöhnen wir uns, das ist so bei uns Menschen, gewöhnen wir uns an alles Gute. Und wenn das schon eine Weile her ist, dass ich Christ geworden bin, überlegen Sie mal, wie groß ist diese Weile bei Ihnen? Wie lang ist das eigentlich her? Dann kann es sein, dass wir uns mit der Zeit daran gewöhnen, dann gewöhne ich mich daran, dass Jesus mir vergibt und ich merke nicht mehr, wie sehr ich abstumpfe. Also, das ist das Problem der Gemeinde Jesu, dass sie einschlafen kann, sagt Jesus in den Endzeitgleichnissen. Wenn ich mich an Gnade gewöhnt habe, was eigentlich ja gar nicht geht, ja, weil sie so gewaltig neu ist, so wachmachend, so ergreifend, so nah, so überschwänglich. Also eigentlich ist das ein Widerspruch in sich. Man kann sich eigentlich nicht an Gnade Gottes gewöhnen. Wenn es aber doch dem Feind Gottes gelungen ist, uns abzustumpfen, dann muss tatsächlich etwas geschehen. Mit mir und mit dir. Und ich frage einfach mal so kühn, warum nicht heute Morgen? Deshalb sitzen wir hier. Typisch für eine solche Lethargie, also solch eine Abstumpfung, sind, so habe ich verschiedentlich beobachtet, drei Dinge. Ohne eine neue Erfahrung der überschwänglichen Gnade Gottes sehen wir erstens nicht mehr, woher wir gekommen sind. Also wie es damals war, ohne Gott zu leben. Dabei ist das völlig egal, ob du so eine punktuelle Kehrtwendung gemacht hast, wo du genau sagen kannst, an dem und dem Tag, da habe ich mich bekehrt oder so, oder ob das für dich ein Prozess war, eine riesen Ozeandampferwendung mit dem großen Wendekreis, wo man gar nicht genau sagen kann, wann war das. Aber in etwa weißt du aber, einmal habe ich etwas von Gott erfahren. Und wir erinnern uns nicht mehr daran, wie das denn dann vorher noch war. Erstens. Zweitens, ganz typisch, wir verlieren den Kontakt zu Menschen, die noch keine Christen sind, sage ich mal so, die noch draußen sind. Wir verlieren die Retterliebe Jesu, etwas ganz Typisches. Und drittens, wir verlieren eine tiefere Sündenerkenntnis. Also, wir bekommen mehr und mehr den Eindruck, ich sage das mal ganz lapidar, gar nicht mehr so schlimm zu sein wie früher. Tatsächlich sind wir immer noch Sünder. Das wissen wir dann auch und dann wissen wir sofort, ja, begnadigte Sünder, ja, wir haben ja eine gewisse Theologie im Hinterkopf, aber oft ist dieser begnadigte Sünder nicht ganz weit weg von dem alten Stinkstiefel, sag ich mal so. Luther hat das sehr stark betont. Das ist mir sehr wichtig geworden an einer Stelle in meinem Leben. Wir sind und bleiben als Kinder Gottes Gerechte, gerecht gesprochene, das war ein juristischer Akt, Gerechte und Sünder zugleich. Eine ganz wichtige reformatorische Korrektur des Pietismus. Also, wir träumen öfters davon, dass wir doch ein bisschen, immer ein bisschen besser werden. Okay, es gibt ein Wachstum im Glauben, Gott sei Dank, Christus ähnlicher zu werden. Aber gleichzeitig, und das vergessen wir leicht, gleichzeitig sind wir täglich Sünder. Und zwar schlimme Sünder. Gerechte und Sünder zugleich. Ohne diese Tatsache verlieren wir schleichend aus den Augen, dass es nicht unsere guten Werke sind, dass wir es so weit gebracht haben. Ja, vielleicht denken wir sogar manchmal leise, dass Gott vielleicht ein kleines bisschen stolz auf uns sein könnte. Also froh sein könnte, dass er uns überhaupt hat. Und stell dir vor, er ist stolz auf dich. Und er ist froh über dich. Nur anders, als du denkst. Und an dieser Stelle öffnet Paulus den Ephesern die Augen für neu, für die Gnade Gottes. Und er schreibt, nicht aus euch, das müssen sich die Epheser anhören, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also das scheint uns irgendwie nahe zu liegen, dass wir uns da etwas anziehen, also eine Feder an unseren Hut stecken, die nicht unsere ist. Er muss dreimal sagen, nicht. Sowas mussten sich die Epheser anhören. Müssen wir uns das heute anhören? Was macht Gnade klein? Zweitens, was macht uns Gottes Gnade groß? Nun, man könnte jetzt sagen, natürlich das Gegenteil. Ja? Und tatsächlich, das Gegenteil betont er sehr stark in diesem Text. Ich komme an dieser Stelle unserem Text näher. Nämlich, Gnade Gottes wird uns neu groß, wenn Gott uns durch seinen Geist die Augen dafür öffnet, woher wir kamen. Also Paulus erinnert die Epheser an ihre Vergangenheit. Er sagt, sie waren früher tot in Sünden. Paulus gebraucht hier ein radikales Bild, das eines Toten, also für die geistliche Realität des Menschen vor Gott. Und ich glaube, dass er das deshalb macht, sie daran zu erinnern, weil es ihm wichtig war, dass die Epheser sich daran erinnern sollten, dass sie alle früher auch keine Christen gewesen waren. Also so tot wie die Zeitgenossen, denen sie von Jesus weitererzählen sollten. Das vergessen wir als Christen mit den Jahren, mit der Zeit. Sehr schnell. Viermal, vielleicht schauen Sie sich diesen Text zu Hause in Ihrer Bibel nochmal in Ruhe an, und dann unterstreichen Sie sich vielleicht diese viermal. Viermal steht hier dieses unscheinbare Wörtlein auch. Auch ihr wart früher so. Wie die, die ihr heute als Nichtchristen ansprecht. Auch wir, sagt er dann, und damit schließt er sich persönlich ein. Auch wir haben vormals in den Lüsten des Fleisches gelebt. Also der fromme Paulus, ja? Der Pharisäer Paulus. Der blickt auf sein Leben zurück und sagt, auch ich. Früher, kann man sich gar nicht vorstellen, hat auch keiner gesehen. Auch wir, sagt er, wir waren Kinder des Zorns. Und er hängt dran, wie die anderen. Damit meint er die Nichtchristen. wie die, die ihr so vor Augen habt, die alle hier nicht sitzen. Auch wir, viertes Mal, waren tot in Sünde. Also krasser kann man es nicht mehr sagen. Ja? Die Väter des Pietismus drückten das so aus, die sagten, der Mensch ohne Gott ist tot im Sündenstand. Also es geht um ihre Stellung vor Gott. In ihrer Stellung vor Gott waren sie wie ein Toter gewesen. Ein dramatisches Wort, ein Toter kommuniziert nicht mehr, ein Toter empfängt nichts mehr. So sind Menschen ohne Christus vor Gott. Wie ein Toter. Ein sehr krasses Bild. Und er sagt, so wart ihr Epheser früher. Und er schreibt, er erweitert das gewissermaßen. Er sagt, ihr wart unter dem Mächtigen, Singular, dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Also, damit will er jetzt nicht sagen, dass es in den Wolken besonders satanisch ist, sondern das heißt eigentlich, der Teufel ist raus aus dem Himmel und hier auf die Erde geworfen, Länder und Völker übergreifend, um uns her, wie der Zeitgeist, wie die Luft, die uns umgibt. Und das zeigt sich in den Begierden, dem Willen des Fleisches. Damit meint er nicht das, was hier um unsere Knochen ist, sondern gemein ist der Mensch ohne Gott. Gefühl, Wille, Vernunft sind gottlos. Sie waren Kinder des Zorns. Sie waren geprägt vom Zorn untereinander. Selbst die Edelsten. Es gibt ja nicht nur Banausen auf dieser Welt. Es gibt sehr erzogene, charaktervolle, edle Menschen. Mehr als du vielleicht. Ja, aber das ist gewaltig. Wenn du erkennst, ich war wie die, ich war ein furchtbarer Mensch, eigentlich unerträglich, selbstsüchtig, egoistisch. Ich war so blind. Also je sündiger, desto blinder. In meinen und anderen Augen, also Leute, die mich sehen, ja, ein edler, hilfsbereiter Mensch. In Wirklichkeit vor Gott aber schrecklich. Wie komme ich zu solcher Sündenerkenntnis? Sie kommt vor allen Dingen durch den Heiligen Geist. Also niemand redet dir das ein. Das kommt nicht von außen. Das kommt eigentlich durch das Reden Gottes in deinem Herzen. Durch den Heiligen Geist, vielleicht durch auch erschütternde Worte, die dich richtig rütteln. Vor allen Dingen aber, interessanterweise, durch liebevolle Zuwendung Gottes. Also, Paulus schreibt das auch an die Schriftgelehrten und an die Pharisäer da und an die Juden, die sich besser fühlten als die Heiden. Im Römerbrief, Kapitel 2. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Ich glaube, dass so sehr ein ernstes Wort und ein Donnerschlag wichtig und richtig sind und zum Wort Gottes gehören, dass aber vor allen Dingen die Güte Gottes die Tiefe deines Herzens erreicht und dir zeigt, was für ein schrecklicher Mensch du bist. was für furchtbare Sünder wir gewesen sind, wie sehr wir mausetot waren, das sehen wir eigentlich erst, wenn wir lebendig geworden sind. Also im Rückblick gewissermaßen. Wenn wir aufwachen, uns die Augen reiben und sehen, ja, das ist ja unglaublich. Wir waren furchtbare Sünder, aus uns heraus nicht wert, dass uns Gott vergibt. Und jetzt so viel Güte, solch eine Errettung. Also, ihr Lieben, Gnade wird groß, wenn du eine neue Erfahrung machst, eine neue persönliche Begegnung machst und hast mit deinem Gott, mit der Liebe deines Gottes, mit dem Geist Gottes, der zu dir spricht. Und noch etwas möchte ich hier aus diesem Text uns nahebringen. Gnade wird uns groß, wenn Gott uns durch seinen Geist die Augen öffnet für das Wunder. Also für das Wunder, dass wir aus den Toten lebendig geworden sind. Also nicht, dass wir einfach nur mal Glück gehabt haben im Leben, sondern das Wunder erlebt haben. Tote Leute hat Gott durch die Auferstehung Jesu zusammen mit ihm lebendig gemacht. Alle, die ähnlich wie den Lazarus aus dem Grab die Stimme Jesu gehört haben, die sind zu neuem Leben in Gott erwacht. Erinnere dich, wie das bei dir war. Gott hat Christus vor 2000 Jahren erweckt und uns heute mit ihm, weil uns das Sterben und die Auferstehung Jesu gilt. Also wir sind aufs Engste mit Jesus verbunden. Deshalb steht übrigens auch hier, also Sie müssen mir das absehen, dass ich halt im Text es liebe, zum Beispiel die Betonung, die da stehen, zu unterstreichen. Hier steht dreimal das Wörtlein, unscheinbare Wörtlein können im Text eine ganz große Bedeutung haben. Das dreimal das unscheinbare Wörtlein mit. Also, wir sind mit Jesus zusammen, das ist die Betonung, zusammen mit lebendig gemacht, mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlische Wirklichkeit. Dreimal steht das hier. Und seit der Zeit, durch die Kirchengeschichte hindurch, kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Eigentlich eine Unmöglichkeit, genauso wie die Auferstehung Jesu, wie die Auferstehung eines Toten. Also jedes Mal ein Wunder. Und sie werden mit Jesus zusammen lebendig und erfahren von Mal zu Mal den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Menschen, die das zum ersten Mal erlebt haben, sind überwältigt. Normalerweise stecken wir das nicht weg und sagen, ach schön. Sondern normalerweise sind wir so tief berührt, geradezu überwältigt, wie nichts auf dieser Welt. Unser Herz berührt. Komme auf diesen Punkt zurück. An diesem Punkt wird dir Gnade neu groß. Lerne neu zu staunen, lerne neu zu danken, lerne neu Gott zu preisen. Und das übrigens gemeinsam. Deshalb sitzen wir in einer Gemeinde, deshalb sitzt du nicht zu Hause über deiner aufgeschlagenen Bibel, alles wunderbar, ganz wichtig, sondern du sitzt in der Gemeinde. Und wir singen gemeinsam wunderbare Lobpreislieder. Das ist eine Anleitung, Gnade Gottes zu spüren, neu zu spüren. Wie atemberaubend groß der Herr ist, und seine Gnade in deinem Leben. Das ist überschwänglich. Und lasst mich das auch noch hinzufügen, Gnade wird groß, wenn Gott uns die Augen dafür öffnet, dass er so gütig und freundlich, so unverdient gnädig ist. Also durch seine Güte gegen uns erkennen wir seine Gnade. Mache neu die Erfahrung, Gott ist so gut zu mir, zu dir. Unbeschreiblich ist seine Güte und Freundlichkeit. Vielleicht sagst du jetzt, nein, du sagst es nicht, aber du denkst vielleicht in deinem Herzen, ich erfahre das aber so nicht jetzt. Im Gegenteil sogar, wenn es einen Gott der Liebe gäbe, dann wäre ich nicht so furchtbar enttäuscht worden in meinem Leben. So ausgenutzt. Dann hätte ich nicht so viel Unbarmherzigkeit erfahren, so viel Schicksalsschläge bekommen müssen. Auch Christen empfinden das manchmal so. Auch wir Christen empfinden das manchmal so. Und wir stellen diese Frage nicht laut, weil wir uns nicht trauen, so unverschämt zu erscheinen. So was kannst du ja hier gar nicht sagen. Oder doch? Aber wir denken es manchmal so. Gott ist geradezu gnadenlos in deinem Leben, wenn du zurückschaust. Um Gottes Liebe und Güte zu sehen und zu empfinden, mitten in deinem unbarmherzigen Alltag, brauchst du tatsächlich, dass der Heilige Geist dir dazu die Augen öffnet. Und das kann hier und jetzt geschehen. Auch, dass er dir Geschwister zur Seite stellt, die dich mal drücken und umarmen und die dir sagen, Jesus liebt dich, die dich begleiten, die mit dir auf dem Wege gehen. Auch wenn du es nicht erfassen kannst. Es gibt Menschen mitten in der Gemeinde, die so viel Schreckliches erlebt haben, dass sie blockiert sind für Gottes Gnade und Güte. Vielleicht bist du so einer. Vielleicht sitzt hier heute Morgen so jemand hier, der sagt, ja, der meint mich. Dann höre das Evangelium. Höre das Werben des Geistes Gottes um dein Herz. Und vertraue dich ihm neu an. Das kann in solch einem Gottesdienst hier geschehen. Vertrauen. Für solche Menschen ist es ganz schwierig, sich zu öffnen und zu vertrauen. Weil sie haben immer einen reingehauen bekommen. Wenn sie mal ihr Visier ein bisschen geöffnet haben. Lerne neu Vertrauen zur Gnade Gottes, zur Liebe Gottes. Höre das Evangelium und vertraue dich auch Geschwistern neu an, die dich lieben und die dir Gutes tun. Also, so wird Gottes Gnade groß. Und zum Schluss, ganz kurz noch, die dritte Frage. Drei Sätze eigentlich nur noch dazu. Wie bleibt Gottes Gnade in uns lebendig? Also, wenn wir gehört haben, dass wir ja Gewöhnungstiere sind, ja, und mit der Zeit stumpft bei uns vieles ab. Wie bleibt Gottes Gnade in uns lebendig? Dazu könnte man jetzt ganz viel sagen. Ich beschränke mich aber auf die Aussagen aus diesem Text hier. Und zwar einmal, es tut mir so gut, wenn ich merke, Jesus gebraucht mich als Sünder. Und besonders als Sünder. Um seine Gnade zu bezeugen. Als Sünder rücke ich dem anderen gewissermaßen näher. Wenn der andere das hört, wer ich bin und wie ich bin, dann hört und spürt er etwas von Echtheit, Ehrlichkeit, Wahrheit. Von dem Gott, der mich liebt, so wie ich bin. Und ich rücke ihm ein Stück näher. Ich komme auch von meinem heiligen Sockel herunter. Ich kann Gnade in diesen Situationen geradezu spüren. Jesus gebraucht dich als Sünder. Das ist etwas Belebendes, etwas Wachmachendes. Eine wunderbare Erfahrung. Und es erfreut mich, wenn ich merke, ich kann den Nichtchristen, mit dem ich spreche oder dem ich dauernd begegne, den kann ich ja doch verstehen. Denn das ist ja das, was wir meistens denken. Die verstehen uns nicht, wir verstehen die nicht. Eigentlich sind das so getrennte Welten, die marschieren so aneinander vorbei. Falsch! Ich kann den Christen ja doch verstehen, denn ich war einmal ein gottloser Mensch, vielleicht ein Frommer. Son Paulus, son Pharisäer. Im Prinzip kenne ich etwas von den Nichtchristen. Ich weiß, je mehr ich weiß, dass ich Sünder bin, desto mehr kann ich mich in sie hineinversetzen. Denn so war ich. Und wenn ihr das jetzt richtig verstehen wollt, so bin ich. Noch heute. Einerseits anders, also ganz anders, ja, eben aus den Toten auferweckt. Ganz anders. Und doch so wie die anderen. Sünder. Gerechter und Sünder zugleich. Das ist etwas, was die anderen nicht verstehen können, was wir selber eigentlich gar nicht verstehen können, aber was die anderen auch nicht verstehen können, aber was uns ihnen sehr nahe rückt. Und es erstaunt mich tatsächlich und erfreut mich sehr, wenn ich merke, Gott bereitet solche Situationen vor. Und zwar punktgenau vor. Das ist übrigens das Wunder dabei, dass Gott auf die Sekunde genau kommt. So hat er diese Erde übrigens erschaffen. Die Feinabstimmung in diesem Kosmos ist für jeden Evolutionsbiologen eine große Frage. Wie kann so viel Zufall es nur geben? Ja, wenn ich jetzt mal 13 Milliarden Jahre versuche, da reinzupacken, dann kann ich mir das vorstellen. Aber in Wirklichkeit, so viel Zufall gibt es gar nicht. Gibt es nicht. Gott bereitet Situationen in deinem Leben punktgenau vor. Das ist das, was er hier sagt. Und meine guten Werke, die ich tun soll, hat er längst vorbereitet. Unglaublich aber wahr, ich lebe aus dem Handeln des Geistes Gottes heraus und alle meine guten Taten sind nicht aus meinem frommen Herzen, also meine, sondern eigentlich seine. Für mich, für dich vorbereitet. Das ist unglaublich. Und wenn du das erlebst, wenn du das merkst und darauf auch schaust, dass das so ist, das weckt in dir ein Bewusstsein für Gnade Gottes, für Gegenwart des Geistes Gottes in deinem Leben und für ein Handeln, das so wunderbar ist, das ist nicht zu fassen. Das ist einfach toll. Toll. Wenn du den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade neu entdeckst, damit schließe ich hier, toll, wenn du neu entdeckst, ich bin mit Jesus gestorben und auferstanden und lass das neu in dir belebt werden. Und toll, wenn du merkst, Gott hat etwas für mich vorbereitet. Ein Wunder. Und ich will es tun. Ich bete mit uns zum Abschluss. Herr Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass wir an diesem Wunder deiner Gnade ein Leben lang nicht auslernen. Aber wir bitten dich, dass du das unter uns erneuerst. Wir haben es dringend nötig. Und du kannst das auch schenken in diesem Gottesdienst und unter den Geschwistern und Menschen, die hier sitzen. Wir loben und preisen deinen Namen dafür. Du bist uns so nahe. Wir danken dir für deinen Segen. Amen. Amen.